Advent heißt Panik. So hat die Wochenzeitschrift Die Zeit diese Woche getitelt. Advent heißt Panik. Ich finde, so krass ist es nicht, aber Advent ist schon eine Zeit, in der so ganz verschiedene Stimmungen unterwegs ist. Zum einen ist ja alles irgendwie so auf Zukunft ausgerichtet. Einmal so, da kommt Weihnachten, da kommt Heiligabend, darauf laufen alle Vorbereitungen hinaus. Viel wird davon erwartet, von diesem Fest, familiäre Harmonie, Friede, Besinnung, so eine gehobene Festlichkeit. Ihr wisst das, in der Realität ist das meistens dann doch ganz anders, als das immer vorher gehofft wird. Auf der anderen Seite gibt es wenig Zeiten im Jahr, finde ich, die so auf Vergangenheit gepolt sind, wie die Adventszeit, wie die Weihnachtszeit. In der Adventszeit, in der Weihnachtszeit, da passieren Dinge, die nicht in unsere Zeit passen. Wir machen Kerzen an, obwohl wir LED-Scheinwerfer und alles andere haben. Da kommt ein Weihnachtsmann auf dem Rentierschlitten, wo wir Elektromotoren heute haben. Da steht ein Tannenbaum im Wohnzimmer. All diese Dinge, die gehören eigentlich ins vorindustrielle Zeitalter, ins 19. Jahrhundert. Da kommen die auch her. Und ich glaube, die repräsentieren so ein wenig ein verlorenes Paradies, eine heile Welt, nach der wir uns sehnen. Und natürlich, so geht es mir jedenfalls, wird in der Adventszeit besonders auch meine eigene biografische Vergangenheit erinnert. Die meisten Familien haben Traditionen zur Adventszeit und zu Weihnachten. Und Weihnachten soll so sein wie immer. Kennt ihr das? Wenn die Welt untergeht und alles kaputt geht, Weihnachten muss so sein wie immer. Für einen Moment soll sozusagen das Paradies der verlorenen Kindheit, das Frühjahr noch einmal, nur noch einmal lebendig werden. Und weil in der Adventszeit so diese Ausrichtung auf Zukunft und die Vergangenheit gleichzeitig so präsent sind, empfinden viele die Gegenwart, das Jetzt, als Zeit der Unruhe, nicht der Besinnlichkeit. Die Gegenwart, so wie sie gerade ist, wie sie die und wie ich die gerade erlebe, die kommt einem dann irgendwie unvollkommen vor, rettungsbedürftig, geprägt von einer Sehnsucht nach Heil, nach einer ganzen Welt, nach einem Heil, das in der Vergangenheit irgendwann mal war und das aus der Zukunft kommen soll. Adventszeit ist eine Zeit mit ganz besonderen Stimmungen. Ich finde, das muss so sein, damit wir begreifen, auch wenn die Gegenwart unvollkommen ist, unübersichtlich ist, unsicher ist, dass wir begreifen, darin ist unser Herr Jesus Christus gegenwärtig, gerade darin. Advent heißt ja, der Gott, der kommt, der ist dir jetzt schon nahe, gerade in den Unvollkommenheiten, in den Unsicherheiten, in den Ungewissheiten deines Lebens. Hört den Predigttext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, 1. Korinther 4, 1-5. Ich lese den. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist es ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich nicht selbst. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist es aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finsteren verborgen ist und das Trachten der Herzen offenbar machen wird. Dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Soweit der Predigttext. Mein erster Gedankengang: Ihr seid Haushalter über Gottes Geheimnisse. So sollt ihr euch selbst sehen, sagt Paulus. So sollen euch die anderen Menschen sehen als Diener Christi, so fängt er an. Diener Christi, wörtlich steht hier, als Handlanger Christi. Ein Handlanger, das wisst ihr, der macht einfach das, was sein Chef, seine Chefin ihm oder ihr sagt. Der muss nicht wissen, wozu oder warum, sondern einfach nur das tun, was von ihm oder ihr verlangt wird. Das bin ich, sagt Paulus. Das seid ihr, Handlanger, unselbstständige Werkzeuge in Gottes Händen. Solche Aussagen, die passen ja nicht wirklich so in unsere Zeit, wo jeder selbstbestimmt leben und arbeiten will, mitgenommen werden will, mitbestimmen will, mitentscheiden. Handlanger Gottes seid ihr. Das hat auch die Gemeinde in Korinth damals in Rage versetzt, 50 nach Christus. Paulus schreibt das, weil es in der Gemeinde Leute gab, die haben ihm vorgeworfen, hör mal Paulus, du bist gar kein richtiger Apostel, du bist kein richtiger Diener Christi. Diese Gegner in der Gemeinde, die unterschieden zwischen Menschen, die in ihren Augen weise, schlau waren oder halt dumm, töricht, die kraftvoll waren und so auftraten oder schwach und jämmerlich. Paulus hat das Pech gehabt, er war für die töricht und schwach. Sagen, du kannst nicht richtig reden, deine Rhetorik ist blass. Und wie du predigst, hör mal doch auf, das ist viel zu einfach. Du trittst vollkommen unprofessionell auf, Alter, merkst du das nicht? Und dann hat er immer Schmerzen und körperliche Gebrechen und spektakuläre Wunder. Und das fand ich das Schlimmste, hat er auch nicht zustande gebracht. Also was für ein Apostel, der kann sich schämen, so einer, und einpacken. Also eine Enttäuschung dieser Paulus. Sie selbst, damals in Korinth, die hielten sich natürlich für weise und für mächtig und kräftig. Paulus, Handlanger Christi seid ihr. Handlanger Christi, ein ganz anderes Selbstverständnis, das Paulus hier vertritt. Das Kriterium für ein Handlanger Christi ist nicht glänzendes Auftreten, vollmächtiger Dienst, umjubelte Erfolge, sondern eins wird in unserem Text genannt, was von Handlangern Christi verlangt wird. Eins, sie sollen treu sein. Treu, ehrlich, zuverlässig, treu. Ganz einfach, das zu tun, was der Chef, was Christus sagt. Das ist das einzige Kriterium, was von einem Diener, einer Dienerin Christi gefordert wird. Das einzige, treu. Ich finde das herrlich nüchtern, was Paulus hier schreibt, wie er den selbstverliebten Korinthern, den hochgeistlich sich wähnenden Menschen dort sozusagen die Luft rauslässt und die auf ihr Normalmaß zusammenfallen lässt. Sei treu in deinem Dienst für Christus, wie immer der auch heißen mag. Niemand muss sich ständig fragen, kann ich das? Reicht das? Bin ich genug? Leiste ich genug? Das sind die falschen Fragen. Es gibt nur eine wichtige. Bin ich treu? Bin ich treu in dem, was ich tue für Christus? Höre ich, was Christus von mir möchte und tue es auch dann. Und noch etwas, sagt Paulus hier, noch etwas seid ihr, Haushalter über Gottes Geheimnisse. Ich finde das fantastisch. Wir Christen und Christinnen sind Hüter über die Geheimnisse Gottes. Die kennen nur wir, die kennen andere nicht. Wir haben den Auftrag, diese Geheimnisse zu bewahren, sie für uns in Anspruch zu nehmen und sie weiterzugeben. Ein Geheimnis, das wisst ihr, ist etwas, was eben nicht allen zugänglich ist, was nicht alle wissen. Ein Geheimnis ist etwas, was sich nicht sofort intuitiv erschließt. Und deshalb sind Geheimnisse immer auch etwas Kostbares. Und darum müssen sie bewahrt werden, weitergegeben werden. Und deshalb darf ein Geheimnis auch nicht leichtfertig abgeändert werden oder so umgestaltet werden, dass es kein Geheimnis mehr ist. Paulus redet hier in diesem Text von einem ganz besonderen Geheimnis. Das versuche ich Ihnen jetzt weiter zu sagen. Es ist das Geheimnis darüber, wo und wie Gott sich einem Menschen zeigt, wo und wie Gott in dem Leben von Menschen in dieser Welt wirkt. Ein großes Geheimnis. Und Paulus macht den Korinthern und uns klar, das ist in zwei Kapitel vorher, was wir Menschen bewundernswert finden, was in unseren Augen weise ist, kräftig, imposant, das ist in Gottes Augen dumm, das ist in Gottes Augen töricht. Und was wir Menschen dumm finden, überhaupt nicht der Rede wert, was für uns schwach ist, was wir für unscheinbar halten, das ist in Gottes Augen weise und gut. Paulus sagt es so, die Weisheit Gottes wird in der Welt als Dummheit, ich rede immer von Torheit, als Dummheit beurteilt und die Weisheit der Welt von Gott als Dummheit beurteilt. Nee, die Weisheit Gottes wird in der Welt als Dummheit beurteilt und die Weisheit der Welt wird von Gott als Dummheit beurteilt. Also genau umgekehrt. Das ist das Geheimnis, sagt Paulus. Woher soll ein Mensch wissen, dass er sich so verhält? Wie kommt Paulus darauf? Paulus sagt, guckt ans Kreuz. Guckt ans Kreuz, da seht ihr doch genau das. Da zeigt uns Gott doch sein Geheimnis. Da zeigt er, wo er zu finden ist und wie er handelt. Ich zitiere 1. Korinther 1,18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Weisheit ist kein Gegensatz zur Torheit und Schwäche kein Gegensatz zur Kraft, sondern in der Torheit des Kreuzes liegt die Weisheit Gottes verborgen. In der Schwäche Christi am Kreuz ist Gottes Kraft am Werk. Gottes Weisheit, Gottes Kraft offenbart sich unter ihrem Gegenteil in der Schwachheit. Und dieses Geheimnis göttlichen Handelns zu erkennen, das hat Paulus geholfen, sich selbst zu verstehen als Mensch, sich selbst zu begreifen in seinem Dienst als Apostel. Ja, hat er gesagt, genauso handelt ja Gott doch auch in meinem Leben. Ich kann doch auch nicht wirklich was und soll Apostel sein und Gott handelt durch mich. Und darum ist es für ihn kein Problem, nicht so gut reden zu können, ständig krank zu sein, unprofessionell auf andere zu wirken. Paulus sagt, man muss doch nicht stark und weise sein, erfolgreich und strahlend, um ein Diener Christi zu sein. Wisst, was man sein muss? Treu. Dass sich die Weisheit Gottes in dieser Torheit zeigt, das Leben in Tod, die Kraft in der Schwäche, sagt Paulus, dafür bin ich Beweis mit meinem Leben. Schaut mich doch an, so verstehe ich mich selbst. Er versteht sich selbst und sein Leben durch dieses Geheimnis göttlichen Handelns. Menschliche Weisheit und Kraft ist Torheit vor Gott und göttliche Weisheit und Kraft ist Torheit vor den Menschen. Versuchen wir das mal einen Augenblick lang so uns selbst anzugucken, unser eigenes Leben, mit dieser Perspektive. Wenn das so stimmt, was Paulus hier schreibt, wenn das richtig ist, dann werden auch aus den Brüchen, aus dem Versagen, aus der Schuld meines Lebens, aus den Zeiten, in denen ich dachte, Gott ist gar nicht da und ich schaffe gar nichts mehr, Zeiten, in denen Gott mir gerade besonders nah war und gewirkt hat. Weil da war ich ja nicht kräftig, da war ich ja schwach, also war er da. Das ist die Logik von Paulus. Dann werden aus Zeichen der Schwäche, der Trauer, des Leides auf einmal Zeiten der besonderen Nähe Gottes. Das ist die Logik, die Paulus hier sagt und die sage ich euch weiter. Das ist das Geheimnis Gottes. Und wenn das so ist, dann gibt es ja nichts mehr im Leben, wofür du dich schämen musst. Dann gibt es keine Sekunde in deinem Leben, wo Gott nicht da gewesen wäre. Und dann können wir doch aufhören damit, nach außen stark zu sein und weise, cool oder souverän rüberkommen zu wollen, obwohl ich mich innerlich klein und ratlos und ohnmächtig fühle. Das ist völlig unnötig. Niemand muss sich hinter einer Fassade aus Coolness, aus Stärke verstecken. Warum nicht? Weil Gott wird doch in deiner Schwachheit mächtig. Das Unvollkommene in deinem Leben, das Unscheinbare, das Zerbrechliche, das ist in Gottes Augen so wertvoll. So wertvoll, dass er dir genau darin begegnen will. Und gerade das an dir und in deinem Leben braucht, damit du ein treuer Diener, eine treue Dienerin Christi bist. Das ist das Geheimnis Gottes, von dem Paulus schreibt. Das sollen wir bewahren, leben, weitersagen. Gottes Gnade ist in deiner Schwachheit mächtig. Zweiter Punkt, ihr seid frei von den Urteilen anderer. Der Text geht ja noch weiter. Gott handelt in und mit den Schwachen, den Unscheinbaren, den Unsicheren. Das ist so ein Grundgesetz göttlichen Handelns. Das ist das Geheimnis Gottes, so beschreibt es Paulus. Das ist der Schlüssel, mit dem Paulus sich selbst versteht und auch seinen Dienst. Und das ist auch der Schlüssel, um die Gegner in Korinth zu entzaubern. Er schreibt ihnen einfach, wisst ihr was? Ihr könnt über mich denken, was immer ihr wollt. Ihr könnt richten, wie immer ihr wollt. Das trifft mich doch überhaupt nicht. Das kann mich doch überhaupt nicht treffen, weil ihr habt dieses Geheimnis Christi überhaupt nicht verstanden. Also, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Es juckt mich nicht. Paulus drückt das diplomatisch aus, als ich hier, er sagt, mir ist es ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde, Luther. Die Basisbibel etwas frecher, aber es ist mir völlig gleichgültig, ob ihr mich beurteilt. Die Einsicht, Gottes Kraft ist unter ihrem Gegenteil in der menschlichen Schwachheit wirksam, befreit Paulus hier von den Urteilen anderer, von den Urteilen dieser Menschen in der Gemeinde in Korinth. Was ist das für eine Befreiung? Niemand, nicht nur Paulus, sondern niemand muss nicht mehr ängstlich oder gespannt darauf warten, was andere darüber sagen, wer du bist oder was du tust. Das ist die Konsequenz dessen, was hier steht. Das gilt für uns, nicht nur für den Apostel. Das gilt denen, die in der Schule oder im Studium von der Beurteilung anderer scheinbar abhängig sind und ihren Selbstwert danach richten, wie die Noten ausfallen. Das kann dir gleichgültig sein. Es gilt denen, die immer so gerne andere beeindrucken möchten und davon leben, gesehen und gehört zu werden, deren Selbstwert davon abhängt, was andere über sie denken und sagen. Es kann dir gleichgültig sein. Es gilt denen, deren wichtigster Lebensgrundsatz lautet, was sollen denn die Leute sagen? Es kann dir gleichgültig sein. Wer das Geheimnis Christi kennt, der ist frei von den Urteilen anderer über dein Sein und dein Tun. Paulus geht noch einen Schritt weiter in unserem Text, wenn er schreibt, auch richte ich mich nicht selbst. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Das kennen Sie ja auch, jeder hat so innere Richter, innere Richterinnen und deren Urteil ist oft viel schärfer als das, was Menschen von außen sagen. Es gibt viele Menschen, die in ihrem Beruf und auch privat Hervorragendes vollbringen und dafür von anderen bestaunt werden und sagen, wow, das würde ich nie schaffen. Aber selbst innen drin reicht ihnen das nicht. Ihre inneren Richter sagen immer, du genügst nicht. Und irgendwann fällt das mal auf, gehst du mal hoch, fliegt auf, wie dumm du eigentlich bist. Und so machen sie es ständig fertig. Das Ganze hat sogar einen Namen, man nennt das das Imposter, das Hochstapler-Syndrom. Das gibt es bei vielen. Und dann gibt es sehr viele Menschen, die haben ein sehr feines Gewissen und werden von diesem Gewissen innerlich ständig angeklagt. Vielleicht, weil sie nicht alles geschafft haben, was sie sich vorgenommen haben. Wenn sie mal einen Geburtstagsanruf vergessen haben oder die Wohnung oder der Garten nicht so ordentlich ist, wie sie es gerne hätten. Die grämen sich dann und ihre Richter, inneren Richter sagen, du kannst es einfach nicht, du bekommst es nicht hin, schäm dich. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die so von sich überzeugt sind, dass sie meinen, ich bin perfekt und ich habe keinen Makel. Von diesen inneren Richtern, schreibt Paulus hier, bist du frei. Du bist frei. Ihr Urteil ist null und nichtig, absolut unrelevant, hat keine Bedeutung, keine Bedeutung. Wenn ich das so predige und auch lese und in allen Konsequenzen durchdenke, wird mir mulmig. Heißt das dann, dass jeder von uns immun ist gegen die Kritik von anderen? Brauchen wir das nicht mehr? Brauchen wir nicht auch Korrektur von außen, oder? Und ist mein Gewissen denn nicht auch ein wichtiges Instrument, um mir zu sagen, das ist gut, das ist schlecht in meinem Leben? Mein dritter Punkt, am Ende ein Lob von Gott. Dummerweise beantwortet Paulus diese Frage nicht und ich lasse sie deshalb auch liegen, könnt ihr selbst darüber nachdenken. Paulus verfolgt eine ganz andere Spur in unserem Predigtext. Er sagt klar, du wirst beurteilt. Natürlich, nur noch nicht jetzt, nicht von anderen Menschen, nicht von deinem eigenen Gewissen. Die einzige Instanz, nämlich die ein zutreffendes Urteil über dich sprechen kann und das auch tun wird, die einzige Instanz ist Gott. Er sieht nämlich die verborgenen Seiten deines Herzens, deiner Seele. Er kennt dich letztlich besser, als du dich selbst kennst. Und er erhält das, was für dich selbst und andere an deinem Wesen verborgen ist und rätselhaft ist. Vor der Zeit richten, das heißt, vor dem Kommen unseres Herrn Jesus zu richten, bedeutet für Paulus ein letztes Urteil über einen Menschen, über gelingendes Leben nach dem Maßstab der Welt zu fällen. Also davon auszugehen, dass Gott genauso richten wird, wie wir denken, nach unseren Maßstäben, wie er richten müsste. Das aber hieße, das Geheimnis Gottes außer Acht zu lassen, nämlich dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist. Das heißt, Paulus denkt hier, das Urteil, das er erwartet, das widerspricht und entspricht nicht unseren menschlichen Urteilen. Das wird ganz anders ausfallen, das Urteil Gottes über ihm oder über unserem Leben. Und wenn Paulus so redet, dann bedeutet das eine Umwertung der Gegenwart im Licht dieses Urteils, dieses Kommen Christi, das wir erwarten. Denn dieses Urteil ist ja schon in der Person Jesu ergangen. Da haben wir doch gemerkt am Kreuz, das Hohe, das Erhabene, das Weise, das Stolze, das ist entwertet worden. Und das Niedrige und die Torheit und die Machtlosigkeit, die Demut, die ist die Weise, in der Gott in dieser Welt da ist. Da finden wir ihn. Wir müssen umdenken. Niemand muss Angst haben vor dem Urteil Gottes über deinem eigenen Leben. Denn wie sagt es Paulus so tröstend, dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Hier steht nichts von Tadel, nichts von Kritik. Dann wird einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Am Ende steht also über meinem und über ihrem Leben, das hast du gut gemacht, mein Kind. Du bist ein treuer Diener, eine treue Dienerin. Vergiss doch all das Schwere und Dunkel in deinem Leben, das, was du nicht verstehst. Dafür habe ich mein Blut vergossen, das ist geheilt. Advent ist eine besondere Zeit. Übt das ein. Lernt das für euch selbst. Beziehe es auf dich selbst, was Paulus sagt. Du bist frei von den Urteilen anderer. Lebe. Sei ein treuer Diener, eine treue Dienerin Christi. Versteh doch mein Geheimnis und nimm es doch bitte für dein Leben zum Verstehen deines eigenen Lebens in Anspruch. Und ich finde, dass die Vorbereitung auf das Fest mit dem Kind in der Krippe, das zeigt, das Unvollkommene ist der Ort der Gegenwart Gottes. Da, in der Unscheinbarkeit eines Babys, in der Zerbrechlichkeit einer jungen Frau, da ist Gott gegenwärtig. Da kommt er zur Welt. Der Sinn von Advent, finde ich, ist nicht gerade ein Zustand der Vollkommenheit, sondern Advent ist doch die Ansage der Gegenwart Gottes gerade in der Unvollkommenheit, in der Schwachheit, in der Spannungen, in den Spannungen, mit denen wir doch gerade leben und umgehen müssen. Advent ist Panik? Okay, dann ist Gott da in deiner Panik. Bitte widersprechen Sie Ihren eigenen Urteilen, die Sie klein machen wollen und Ihnen Glauben, Liebe und Hoffnung rauben. Und widersprechen Sie bitte in Gottes Namen den Urteilen anderer, die Ihnen sagen, richtig Weihnachten ist es erst, wenn alles erledigt ist, alle Geschenke gekauft sind, ein perfektes Menü kreiert ist und. Nein, nein. Jetzt ist Gott für dich da. Jetzt begegnet er dir mit und unter allem, was gerade an dir zerrt, was dich traurig macht, was dir Angst macht und was dich an der Weihnachtsfreude hindern will. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist die Zeit des Heils. Amen.